B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen. Ich habe Anweisungen bekommen, ich soll, wenn ich sage, wie schön dich zu sehen, dich gefälligst angucken, schrieb eine Zuhörerin. Ist natürlich, ich dachte, bis heute, das wäre ein Podcast, das merkt keiner. Naja, gut.
Hallo, ich freue mich, dich zu hören.
Ja.
Auch schön. Habe aber gar nicht hingehört, genau.
Ja, nee, passt ja. Und?
Aber sind das nicht herrliche Zeiten?
Ja, doch, durchgehend. Ich bin auch total begeistert.
Hast du auch diese November-Euphorie? diese völlig grundlose gute Laune, dieses überschwängliche Lebensgefühl, dieses Bedürfnis, in den Straßen zu tanzen, fremde Menschen zu umarmen.
Ja, der von einem Monat.
Auch so die Kleider vom Leib zu reißen und einfach mal nackt sich in so einen Park zu stellen und von so einer Säule runter zu pinkeln. Ach nee, da bin ich jetzt schon wieder in Berlin. Also,
ne. Ja, aber das verstehen wir doch, oder? Ich meine, bei diesem ständig wechselnden Herausforderungen fürs Immunsystem, so zwischen Schnee und Hochsommer. Ist ja auch herrlich, oder? Diese Abhärtung, die man uns zumutet. Darf ich dich was fragen? Das habe ich mir gestern noch auf mein... Oder willst du irgendwas... Willst du
nein,
was sagen?
Leg los. Nein, ich harre der...
Wolltest du irgendwas sagen heute? Ja.
Nein.
Nee, das hatte ich dir noch geschickt. Ein Link fiel mir noch auf nach unserem 6 Stunden Vorgespräch gestern.
Wo wir wieder alle Witze verballert haben.
Ja, natürlich. Das wird heute auch ganz langweilig, weil wir beide, mach dir das nochmal... diesen Artikel über Bildung, den ich dir geschickt hatte. Hast du dir überhaupt mal angeguckt?
Nö, ne? Ich habe es überflogen. Ich hatte nicht mehr die Zeit. Du meinst, dass die jungen Leute so eine hohe Medienkompetenz haben und im Internet wirklich zu Hause sind und alles beherrschen, was sie dort tun?
Ja.
Das meinst du doch, oder?
Nee, ich dachte, das wäre doch dein, ist doch eigentlich dein Beritt, oder? Dieses Thema. Hatte ich, da schicke ich dir extra Links zu.
Ja, ich habe diesen Wachsmann-Artikel angeguckt und auch, ja.
Wobei ich fand das, also das, da waren ja Menschen dann alarmiert oder so, hieß es dann, glaube ich, im Spiegel, weil 40% der Jugendlichen und Kinder können nur klicken und wischen. Also das meint jetzt nicht putzen, sondern im Internet.
Ach so.
Und verstehen aber auch nicht, wie Informationen zustande kommen oder was eine Quelle ist oder können irgendwie eigentlich gar nichts. Ist einerseits alarmierend, dachte ich, aber bei den Erwachsenen sind das doch eher 80%.
Also das nimmt im Laufe des Alters ab, das stimmt. Also diese
Fähigkeiten
ja.
Wird noch schlimmer, habe ich auch das Gefühl. Deswegen sagte ich dir ja auch, ich habe viel Kika geguckt letzte Woche.
Das läuft ja. Welcher Kanal ist denn das?
ARD und ZDF immer ab 20 Uhr. Da habe ich also mit großer Freude ganz viel geguckt. Ich muss mich ja auch mal bilden, also was so der Mainstream-Fan den ganzen Tag guckt. Das fand ich schon spannend. Also einmal, dass die AfD ja den Vorschlag von Herrn Kellner und von dir zumindest zur Kenntnis genommen hat. Also Herrn Scholz nicht das Misstrauen auszusprechen, sondern ihn im Amt zu bestätigen.
Ich habe das auch nochmal dazu gelesen, sogar mit guten Gründen. Also die machen das ja nicht nur als Provokation, sondern die haben ja auch Gründe, die ich für nachvollziehbar halte. Hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt. Mhm. Sie sagen, Scholz ist das kleinere Übel.
Ja, das muss ich.
Darüber könnte man mal nachdenken, also na gut.
In jeder Hinsicht, meine Redaktion heißt meine Frau, liebe Grüße, wies mich ja auch nochmal darauf hin, der Herr Scholz hat ja uns den Taurus bisher erspart. Also vielleicht müssen wir uns da doch mal korrigieren im Nachhinein, dass er nicht der, wie heißt das? Skatz? Slefatz, Katz? Nee, schlechteste Kanzler aller Zeiten ist er bestimmt nicht, also ich glaube.
Nein. Aber was hat denn deine Kika?
Meine Kika-Recherche.
Schau gezeigt, genau.
Zum einen, ich reg mich ja dann immer auf, wenn ich im Supermarkt einkaufe, obsthaftige Dinge, wie du das nennst. Also hier in Hamburg und auch in Dänemark ist das natürlich alles unheimlich teuer. Aber dann habe ich gesehen, dass die Preise, gut, dass ich nicht in London bin, weil da sind die Bananen ja inzwischen fast so teuer wie einst in der DDR. Und hast du mitbekommen? Sagenhaft. Also 6,1 Millionen
oder so.
6
ne?
Millionen Pfund für eine Banane. Da sind wir ja noch ein Stück davon entfernt. Wobei, das ginge hier auch, glaube ich, gar nicht. Diese Banane.
Müsstest du vielleicht den Kontext noch erklären, was war das für eine Banane? War das eine
Bio-Banane
mit Gold?
Bio wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
ein Kunstwerk, ne? Und die muss auch immer wieder ersetzt werden. Und die kann man dann auch selber aufessen und dann durch eine neue ersetzen, glaube ich.
Ach so, das war ein Kunstwerk.
Ja.
Das weiß ich doch nicht. Ich habe nur gedacht, die Verpackung war schlecht. Das würde in Deutschland auch gar nicht gehen. Die war so mit so einem Isolierband festgeklebt. Hast du auch gesehen? Das ginge ja gar nicht in Deutschland nach den neuen Verpackungsverordnungen. Ach so, da bin ich beruhigt. Also das ist gar nicht so, dass die 6 Millionen kosten alle.
Nee, nur die eine. Also wenn du alle nimmst, ist es dann eben halt allemal so viel.
Ja, na, dann hatte die Tagesschau, das fand ich auch sehr gut, sage und schreibe, es wird dich freuen, 4 Minuten über das Urteil des Bundesgerichtshofs.
Zu Christian Detmer. Das finde ich ja mal gut.
Nee, also nicht zu Detmer. Nee, das ging um Heiko, glaube ich. 4 Minuten Bericht, weil Heiko ist in der Waschanlage der Spoiler abgebrochen von seinem neuen Rover. Und Heiko war auch lange im O-Ton im Bild. Die wichtige Information ist nur, dass die Versicherungen für Waschanlagen jetzt teurer werden und damit wahrscheinlich auch das Autowaschen um ca. 20 Cent. Dafür hatte die Tagesschau 4 Minuten. Ich fand das auch wichtig.
Absolut.
Ich meine, hat auch die Richter gefilmt, also am Gerichtsdingsbumshof.
Also ich finde es schon wichtig, dass, sagen wir, die wesentlichen Rechtsfragen nicht in den verborgenen Kammern der Gerichte nur verhandelt werden, sondern dass sozusagen der Rechtsstaat auch seine Funktionsfähigkeit auch öffentlich unter Beweis stellt.
Ja.
An den relevanten Grundrechtsfragen. Und ich finde schon auch, so ein Spoiler tangiert ja meine Existenz. Also da.
Ja, man muss ja einfach Relevantes von Irrelevantem trennen. Und wenn man da schon mal in so einem Gericht ist mit Kamera, dann berichtet man über Spoiler. Gut, dann habe ich der Berliner Zeitung entnommen, du ja sicherlich auch, dass man, also wenn wir schon bei Recht und Gesetz sind, dass der Herr Lauterbach mit 457 Jahre Haft nur wegen
seiner... Hat Martin Sonneborn ausgerechnet,
wegen Paxlovid, aber dann entnehme ich wiederum der Bild, dass der Frau Baerbock droht jetzt China. Das ist ja irgendwie noch viel schlimmer als 457 Jahre Haft. Und da muss ich dir ehrlich sagen, mir würde es reichen, wenn der Baerbock jetzt irgendwie einen Prozess droht oder meinetwegen auch sonst was wegen ihrer Aussagen und uns in den Krieg zu treiben, weil ich finde nicht, dass man eine Mutter deportieren darf nach China wegen ihres Fehlverhaltens und ihr dann.
Da gibt es ja diese vielen schlimmen Umerziehungslager.
Ja, aber das Ganze kann doch nicht unser Ernst sein, dass Baerbock jetzt
China droht. Wer bedroht sie denn mit China? Ist das so eine Art?
Habe ich nicht so ganz verstanden. Also, aber das.
Oder vielleicht hast du das falsch verstanden?
Kann ich mir nicht vorstellen, inwiefern.
Vielleicht droht nicht ihr China, sondern sie droht China. Also, sagst, wenn ihr nicht brav seid, dann komme ich rüber.
Nee, das kann ich, glaube ich, nicht.
Nee, meinst du nicht?
Nee, machen wir was anderes.
Mach mal lieber was anderes. Wir müssen ein bisschen besser recherchieren.
Ja, kann man das löschen? Nee, ne?
Nein.
Das wird mir jetzt ewig nachhängen. Ja.
Ja, das ist so, wenn man einmal so einen kleinen Fehler begeht, dann kommen die von Korrektiv und sagen, ja, der drohte gar nicht China, so, ne? Und dann ist man direkt in seiner Glaubwürdigkeit erschüttert.
Gut, hat sich ja nicht viel geändert eigentlich.
Das war ja schon immer so. Ja, wir legen großen Wert darauf, völlig unglaubwürdig zu sein in dem, was wir tun. Das ist ja ein Teil unserer satirischen Konzeption, ja.
Ja, aber wie gesagt, weitere gute Nachrichten habe ich entnommen, diesem Journal, der Kinderkanal. Also Heidi Kabel ist in der Ostsee durchgebrochen, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Die Erklärung sind wohl mutierte russische Sprotten mit Pflanzensprengstoff. Da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob das stimmt. Hast du gehört, ne? Also,
das war Heidi Kabel? Ist sie nicht schon tot?
Seit letzter Woche, meinst du? Nee, das ist schon alles richtig. Aber was mich gewundert hat, weißt du vielleicht mehr, es war ja ein chinesischer Frachter, der Heidi Kabel überfahren hat wohl. Und die Norweger haben den auch dann gleich aufgebracht. Also weil sie das alles beobachten. Die wissen ja ganz genau, was an dieser Stelle, wo die Heidi verstorben ist, welche Schiffe da waren. Und ich weiß, das ist eine dumme Frage, aber wo waren denn diese Beobachtungsstationen, ja, Weißt du mehr als ich.
Als meine Kinder damals in Holland die blaue Schaufel verloren haben in der Nordsee.
Ja, auch das.
Ja. Da kümmert sich keine Sau drum, ja?
Als deine Kinder,
oder meinst du etwa Nord Stream?
Ja, als deine Kinder Nord Stream durchgebrochen haben mit ihrer blauen Schaufel. Wo waren denn da die genauen Aufzeichnungen über chinesische Frachter?
Das war wahrscheinlich gerade so wie im Moment des Epstein-Selbstmordes. Da fallen dann die Kameras schon mal aus.
Mhm. Ja, aber das hat sowas von irgendwie, der Seehund hat meine Hausaufgaben gegessen, oder? Dass man, nee, da haben wir nichts gesehen. Aber jetzt, chinesischer Frachter. Ja, ich fand das alles sehr beruhigend. Und das Einzige, was mich vielleicht daran noch interessieren könnte, jetzt im Zusammenhang auch mit der AfD-Bestätigung von der Aktentasche im Amt, war, dass ich dachte, es gibt ja einen neuen Gesetzentwurf der Grünen und der SPD. Das hast du vielleicht mitbekommen, Abtreibungsgesetz.
Ich habe davon gehört.
Also
wie sieht genau die Neuregelung aus?
Ich glaube, es ist so, dass man also bis zum 22. Lebensjahr soll Abtreibung ab jetzt erlaubt sein. Das ist
also es ist noch keine Abtreibungspflicht, aber man kann auch so eine Booster-Abtreibung noch machen bis 22 Jahre.
Das habe ich so verstanden und vor allem, das scheint dann so, als ist so ein Zalando-Gesetz. Also wenn nicht gefallen, kann man das ja alles wieder zurückschicken zum Absender. Und das scheint 22 Jahre zu gelten. Gut, das kann man ja so machen. Das Problem ist nur, taktische Frage an dich. Die CDU müsste ja jetzt eigentlich... Also der Wählerschaft der CDU, glaube ich, wird das nicht so gefallen, so ein Gesetz.
Es mag unter den CDU-Wählern durchaus noch einzelne konservative Leute geben. Das ist nicht auszuschließen.
Ja, das heißt...
Manche sind sogar noch christlich wertgebunden.
Das meine ich. Das steckt ja noch so im Namen. Die Älteren werden sich erinnern. Und das heißt, die können ja diesem Gesetzentwurf eigentlich nicht zustimmen, die CDU.
Müssen sie aber.
Ja, weil
der Mann von Beatrix von Storch ja unter Beweis gestellt hat, dass man Verfassungsfeind ist, wenn man sich gegen Abtreibung äußert. Er hat ja diese Lebensschutzdomain angemeldet im Internet und hat dadurch richtig Ärger bekommen, zu Recht, wie ich finde.
Mhm.
Und das möchte die CDU natürlich keinesfalls riskieren, dass jetzt gewissermaßen im Ensemble mit der AfD gegen dieses Gesetz, denn das hieß ja schließlich, dass die Brandmauer langsam bröckelt.
Aber das heißt, das ist eine nicht Win-Win, sondern eine Lose-Lose-Situation, oder?
Ja, es zeigt mal wieder einen großen Webfehler der Parteiendemokratie, nämlich diese Parteienpluralität. In einem System mit einer Einheitspartei hättest du so ein Problem halt nicht.
Mhm.
Ja, darf ich gerade noch mal was sagen?
Sagst du was? Ja. Ja.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass es eine interessante Wortverwirrung gibt? Wie nennt man das, wenn eine Regierung keine Mehrheit hat? Und sie aus Koalitionären zusammensetzt, die unter 50% sind?
Minderheitsregierung.
Das sind jetzt richtig, genau.
Heißt das Minderheitenregierung?
Nee, komm. Bitte, was hast du jetzt gesagt?
Minderheitsregierung.
Richtig. Ja. Was sagen immer alle?
Minderheitenregierung.
Ehrlich? Genau. Sagen die in den höchsten Ämtern. Ja. Minderheitenregierung hatten wir, als Herr Schäuble im Rollstuhl saß, ja?
Mhm.
Oder wir eine gewisse Quote auch an gleichgeschlechtlich orientierten Leuten. Also das ist eine Minderheitenregierung, die kann durchaus eine Mehrheit haben.
Mhm.
Und die Minderheitsregierung ist die keine Mehrheit im Bundestag hat. Aber ich glaube, wir kriegen eine Minderheitenregierung.
Vielen Dank für diese Aufklärung, ja. Gut.
Ich finde es aber, ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn die was von Minderheiten der Regierung auch in Thüringen und Sachsen und so erzählen. Finde ich toll. Ich weiß nicht, ob man, da muss man sich da irgendwie was antun, um da mitmachen zu können, wenn man jetzt zufällig keiner Minderheit angehört, obwohl vielleicht, Moment. Das ist das heimliche Kalkül. Wer ist denn eine der größten Minderheiten, die es überhaupt gibt? In Deutschland? In der Multiminoritätengesellschaft? Die Deutschen.
Ach so. Das heißt, wir könnten...
Wenn jetzt sozusagen die deutsche Minderheit, sagen wir, durch ein Unglück der Stimmverteilung an die Macht kommt, wäre das eine Minderheitenregierung.
Aber keine Minderheitsregierung.
Nein.
Nicht
zwangsläufig.
Könnte aber auch passieren. Okay.
Entschuldigung, aber...
Nein, alles gut, im Gegenteil. Ich bin ja eigentlich auch schon mit einem fertig. Wirklich, ich habe also mein Nachrichtenprogramm, muss ich auch nicht wieder gucken, glaube ich, nach dieser Erfahrung. Gute Nachricht, falls das jemand in falschen Hals bekommen hat, war, dass die Firma Northvolt, über die wir häufiger sprachen, erinnerst du dich?
Das war selbstverständlich, die ist ja bei dir im Vorgarten in Hamburg oder was?
Genau,
oder?
Die ist immer hier auf dem Weg zwischen Hamburg und dem, dem rassistischen Exil. Dänemark. Da hatten wir uns ja Sorgen gemacht, dass das irgendwie nicht so richtig vorangeht. Dass die Sorgen müssen wir uns nicht mehr machen, weil die jetzt ja Gläubigerschutz beantragt haben in den USA. Die Firma Northvolt, das Geld, ja, das sie haben, reicht noch für eine Woche. Stand Freitagabend. Das sind 30 Millionen. Ansonsten haben sie wohl ein bisschen Problem. Und Gläubigerschutz beantragt man dann, um zu sagen, aber ihr könnt uns jetzt nicht irgendwas wegnehmen, ihr Gläubiger.
Ach, das schützt nicht die Gläubiger, sondern es schützt vor den Gläubigen.
Genau, es schützt sie vor.
Sollte die katholische Kirche auch mal beantragen, den Gläubigerschutz?
Ja, das ist Gläubigenschutz.
Ach so, das ist so wie mit Minderheiten und Minderheiten.
Ja, den hätten die gebraucht in der Covid-Zeit, ne? Die wirklich Gläubigen vor den Verrückten.
Aber was bedeutet das jetzt?
Nein, das heißt einfach, nur, wir müssen uns keine Sorgen machen. Es ist so, die Bundesregierung, also der Wirtschaftsminister hat sich ja so gefreut über sein Prestigeprojekt in Heide. Das ist eine Batterienfabrik, die Northvolt dahin stellen sollte.
Ja, ja, ja.
Unser Beitrag dazu beträgt 700 Millionen Euro. Der EU beträgt weitere, ich glaube, 900 Millionen Euro. Aber vielleicht habe ich mich jetzt auch um ein paar hundert Millionen vertan. Also es geht so um eine Milliarde plus irgendwas, die wir dazu tun wollen. Und das Geld muss auch erstmal fließen, bevor Northvolt anfängt zu bauen. Mhm. Offenbar stand jetzt, ist es aber so, dass Northvolt das Geld noch nicht abgerufen hat. Also beruhigt
das
euch.
Ist ja, das sind wir ja haben fantastische Aussichten für den Haushalt.
Genau, nur diese 700 Millionen plus von der EU. Die sind noch nicht weg.
Ja.
Also das hat nur jemand anders. Oder es liegt noch irgendwo auf der Bank. Wir müssen uns nicht so viel Sorgen machen.
Weißt du, was Konversion ist im ökonomischen Raum? Das ist ja das...
wenn man sich unterhält.
Das Umwidmen. Nein, das ist Konversation.
Nee, das ist, wenn man was reinmacht.
Das ist konservieren, das ist konservativ.
Nee, das ist Tradition. Was machst du denn da jetzt wieder?
Nein, das Schwert hat so Flugscharen. Ich sprudel ja so vor Ideen. Ich bin ja wieder ein bisschen besser dran und deshalb komme ich ja auch auf Ideen. Man könnte doch diese komische Batteriefabrik, ehrlich gesagt, das mit der E-Mobilität, also das scheint ja nicht so der Kracher zu sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Markt dann nicht zögerlich ist. Aber wo wir große Defizite haben und wo wir sicherlich investieren könnten, und ich habe mir auch schon Aktien gekauft, ist ja der Bereich der Hygieneartikel. Wir brauchen Shampoo. Mhm. Ich bin dafür, dass wir an diesem selben Standort eine große Schwarzkopffabrik aufmachen und dort dazu beitragen, dass den Politikern mal gehörig die Köpfe gewaschen werden.
Oh ja, eine sehr gute Idee. Meinst du denn auch, dass so eine Shampoo-Fabrik dann 3,5 Milliarden kosten darf? Ja, oder?
Komm, ich finde schon.
Lass mal krachen, wie du sagst. Im Zusammenhang mit Akkus. Das ist immer eine super, super Formulierung. Du solltest ins Marketing gehen. Ja,
gut, absolut. Dann machen wir. Guck mal, das schüttel ich so aus dem Ärmel. Da werden andere hoch bezahlt für die Klinik. Der Slogan von Northvolt hat ja allein schon eine halbe Milliarde gekostet.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Und da soll jetzt Schaumkopf hin. Also.
Ja.
Ja, okay.
Sag nicht immer Schaumkopf, das erinnert viel zu sehr an Negerkuss.
Nein, das ist jetzt Schwammkopf oder
Schwammkopf.
Sowas. Ja.
Ja, ökonomisch, es tut sich ja viel im Moment in Deutschland. Also die große Energiewende und die große Transformation sind ja nicht mehr aufzuhalten. Man merkt es ja an vielen positiven Nachrichten. Mhm. Ford in Köln zum Beispiel beschert seinen Mitarbeitern viel Freizeit. Das betrifft die Arbeitszeitverkürzungen und auch die Freistellungen von Leuten. Mhm. VW scheint nicht so gut zu laufen, die ganzen Autozulieferer. Also da tut sich doch was.
Wie, was meinst du, nicht so gut zu laufen? Das ist doch gerade richtig erklärt. Also wenn Köln Ford aus Köln geht, Ford in Köln, das ist doch gerade erklärt. Dass die mehr Freizeit bei gleichem Gehalt.
Allerdings haben wir aber auch weniger Arbeit und weniger Geld. Man kann nicht alles haben, sage ich immer. Da muss man sich auch mal entscheiden.
Ja, aber da wird es ja jetzt Streiks geben, wie die Gewerkschaften sagen, wie sie die Bundesrepublik noch nie gesehen hat. Das wird dann ja ganz lustig nächste Woche. Ich weiß nur gar nicht,
kann ich mir vorstellen,
was das heißt. Also ich bin ja immer immer dafür, weißt ja, dass alle immer ganz, ganz viel mehr Geld verdienen, gerade wenn man so die Inflation oder die Preise so hoch jazzt wie unsere.
Das wird ja immer billiger, jetzt viel Geld zu verdienen. Also je weniger das Geld wert ist, umso billiger wird es, mehr Geld zu verdienen.
Herrlich. Ja. Du musst das ja fast mal unterbrechen.
Ja, aber du kannst jetzt nicht den armen Fortarbeitern die Schuld dafür geben, dass die Unternehmer Missmanagement betrieben haben.
Nee.
Nur weil die, ja, weißt du, das war die ganze Zeit so, ja, wir möchten unbedingt diese E-Energie und haben dann gesagt, nee, das machen wir jetzt, aber das ist ein Riesenvorteil. Und die Politik hat gesagt, na gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann könnt ihr das halt machen. Und jetzt war das halt eine unternehmerische Fehlentscheidung und dann können ja die Arbeiter nichts für.
Nee, das stimmt sicherlich. Also da haben die Unternehmer so recht, die haben versagt. So, dann sollen die Unternehmer das auch bezahlen mit ihrem Weihnachtsgeld.
Bezahlen, natürlich.
Ja, und nicht die Politiker, die haben damit nämlich nichts zu tun.
Nein. Die gründen ja kein Unternehmen, also die sind ja nicht der Markt.
Du, weißt du, das Schöne ist an diesen Gesprächen mit dir, also man muss ja sehr aufmerksam uns gegenseitig zuhören, das ist der größte Schwachsinn, den wir hier reden. Und wenn man nicht wirklich irgendwie dabei ist, dann merkt man das doch gar nicht, oder?
Nein, das ist der Medienkompetenz-Test, weil ich meine, im Grunde ist das, was uns an Unfähigkeit hier in diesem Gespräch disqualifiziert, im Grunde ein Bewerbungsschreiben für ein höheres politisches Amt.
Ja, also höher geht's ja kaum. Ich musste daran denken, als ich Habeck, also Robert, wir kennen uns ja gut, Robert und wir, da habe ich auch gedacht, ist das jetzt Burchard, will er mich verarschen? Also als Robert...
Pass mal auf.
Ja, du siehst besser aus.
Nein, also wirklich ein Burchard-Vergleich mit Habeck, das bringt dich an den Rand eines Verfahrens.
Ja, dann gut.
Ich sehe mich beleidigt es nur, wenn du mich mit ihm vergleichst, aber ihn... Delegitimiert ist in seiner Ausübung seines Staatsamtes. Also Vorsicht. Vorsicht, 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 mein Junge.
Ja, okay, gut.
Aber jetzt sagst du ihn halt. Du dachtest, du würdest mich dran
halten. Freundchen, musst du sagen. Das ist meine Lieblingsformulierung.
Freundchen. Komm mal her, du.
Nein, okay.
Was heißt eigentlich Talahorn?
Was?
Talahorn? Was heißt eigentlich Talahorn? Kennst du Talahorn?
Ja, weiß ich. Das ist so mit Täschchen vom Bauch und
Daumen. Ich habe jetzt auch so ein Talahorn zum Geburtstag bekommen von meinen Kindern, ne?
Tatsächlich?
Ja, weil ich immer mein Handy nicht mitnehmen wollte, weil mir das in der Tasche zu dick war.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, dann muss ich mir das in diesen Talahorn stecken. Mhm. Aber ich glaube, diese Tasche heißt gar nicht Talahorn, sondern Talahorn heißt, komm her, Freund.
Ja, Talahorn, ich weiß, was ich dir zu Weihnachten schenke, einen Brustbeutel.
So, ja, mein Schwiegervater nennt das immer Detlef, so ein Handbeutel mit Schlinge, wo man so den in seinem Unterarm tragen kann.
Ja.
Das ist total praktisch.
Okay, ich lasse das weg mit Habeck. Nein,
also jetzt möchte ich es aber auch wissen. Komm, wenn du mich schon mit ihm...
Ich habe das auch auf unserem Telegram-Kanal natürlich verlinkt, weil Jens Berger, liebe Grüße, Nachdenkseiten, das auch schön aufgemacht hat. Der Robert, der Matthias Burchardt-Imitator, hat also mit großem und feierlichem Ernst erklärt, und sicherlich ist das auch alles richtig, dass jetzt die Dänen und die Polen ja schuld sind an unserer Energiemisere, weil wir haben darüber auch öfter schon mal gesprochen. Es gibt eine Gaspipeline, die von Norwegen über Dänemark nach Polen führt, unter Auslassung von Deutschland.
Die macht da so einen Sprung.
Naja.
Das wird dann gebeamt.
Nö, das geht dann einfach so über Dänemark weg.
Ach durch so, die Ostsee. Also es geht nicht über das Startgebiet, sondern es ist
und landet ein Stück hinter der deutsch-polnischen Grenze in Polen. So. Und das hat der Robert also zum Anlass genommen, eine schöne Geschichte darüber zu erzählen, dass die jetzt schuld sind. Also die Norweger, die Dänen, die Polen sind schuld, dass es uns so schlecht geht und wir so hohe Energiepreise haben.
Weil die das ganze Gas für sich selber wollen.
Genau, obwohl er da auch noch angerufen hat und die haben dann gesagt, Robert, da kommst du leider zu spät und so. Und das ist ja, und alle haben das empört, also ihn beklatscht und das Ganze empört zur Kenntnis genommen. Wollen wir gar nicht so lang machen. Unter Weglassung des Umstandes, dass diese Pipeline, die von Norwegen kommt, auch jetzt schon lange existiert und Deutschland mit Gas versorgt, die heißt dann Europipeline 2. Und die neue Baltic-Pipeline, die jetzt nach Polen geht, zweigt davon nur ab. Also es ist keineswegs so, dass es irgendetwas sich geändert hätte an der Versorgung Deutschlands mit Gas durch diese Pipeline. Und Also sagen wir mal so.
Also ein großzügiger Umgang mit der Faktenlage.
Das sogar auch finde, herrlich. Ja.
Sollte man auch nicht zu kritisch sein mit Politikern, weil irgendwie muss er ja auch natürlich einen konsistenten narrativen Rahmen für sein Tun schaffen.
Ja.
Das ist ja so, die Politiker, die lügen ja nicht mehr so im klassischen Sinne. Mhm. Das heißt, da gibt es eine Wahrheit und die sagen dann das Gegenteil davon oder verdrehen das so ein bisschen. Sondern politisches Sprechen ist ja das Stiften von Wirklichkeit.
Ach so, ich dachte, das
wäre... Das heißt, der Wirklichkeit und Sprechen fallen in eins. Insofern kann es gar keine Differenz, kein Auseinandertreten von dem, was du sagst und dem, was du tust oder von dem, was der Fall ist, geben, weil die einzige Wirklichkeit ist ja die gesprochene Wirklichkeit.
Ach so. Also
das,
nicht
das die... Zum Beispiel funktioniert das zum Beispiel jetzt auch mit diesen ganzen Geschlechtern. Das funktioniert ja genauso. Mhm.
Es erzählt nur, was ich sage. Also nicht die andere, was ich vorher Fakten genannt hatte, fällt unter Tisch, meinst du?
Nein, vollzieht sich als Sprechakt.
Ja.
Das ist diese Sprechakttheorie, das ist performatives Sprechen. Du stiftest wirklich, zum Beispiel, wenn du mit deiner Frau vorm Altar stehst oder standest, mhm, und dann wird gefragt, so, Sven, willst du die hier versammelte Frau,
ja,
lieben, ehren und haben? Dann sagst du ja.
Ja.
Dann ist dieses Ja, stiftet ja dann eine Wirklichkeit. Das ist ja nicht irgendwie eine Aussage, die Wirklichkeit beschreibt, sondern die Wirklichkeit erzeugt. Mhm. Und so ist das mit politischem Sprechen auch.
Ja, heißt aber was jetzt bezogen auf die freie Geschlechtswahl oder Pipeline-Wahl? Also was ich dann
sage. Dass es immer stimmt, was die sagen, weil es ja nur als Sprache existiert.
Gut,
dieser Abgleich von Wirklichkeit und Sprache, der ist hinfällig geworden, weil es die einzige Wirklichkeit ist die Sprache.
Und das würde heißen, wenn jetzt irgendjemand in dieser verantwortungsvollen Position sagt, wir sind alle reich, dann sind wir alle reich.
Ja, oder nur anders pleite.
Ach so.
Ja, das Verhalten ist originell. Du kennst ja, wenn Kinder so ein bisschen, ja, anstrengend sind, dann sind die nicht mehr gestört, sondern verhaltensoriginell. Also das ist der Versuch tatsächlich, weil... Man hat lange versucht, in der Politik Einfluss auf die Wirklichkeit zu nehmen, mhm, und hat halt gemerkt, dass das unglaublich ressourcenintensiv ist und auch mit so einem Scheiternsrisiko behaftet.
Ja.
Wenn du sagst, ich mache jetzt das und das und dann gucken die Leute nach und gucken, ob du das auch gemacht hast oder du, ja, sagst irgendwas und dann gucken die auch, ob das stimmt. Deshalb hat man sich entschlossen, so als große, wie soll man das sagen, als Maßnahme, als Sparmaßnahme quasi, diesen ganzen Wirklichkeitsbereich wegzunehmen und zu sagen, wir handeln jetzt nur noch in Sprache. Mhm. Und das ist für sehr viele Leute befriedigend. Das Problem ist, dass diese Wirklichkeit nicht komplett entsorgt wurde, sondern dass die zum Problem von Armen geworden ist.
Von Armen?
Arme. Okay. Arme Menschen,
ja,
ist dieses Privileg, Wirklichkeit der Sprache außer Geltung zu setzen, ein bisschen vorenthalten. Das heißt, die wohnen dann in Milieus, wo man vielleicht Menschen trifft, die einem nicht nur wohlgesonnen sind, wenn sie als Fachkräfte aus dem Ausland eingereist sind. Die haben manchmal Probleme damit, ihr Essen zu bezahlen oder Energie zu erwerben. Vielleicht sogar auch eine Wohnung zu finden. Oder das ist sozusagen der letzte kleine Haken an der ganzen Geschichte, dass das Ausklammern der Wirklichkeit immer noch einen kleinen blinden Fleck hat. Aber da arbeiten die dran.
Aber ich habe davon noch nie was gehört.
Und diese Armen?
Nein, also Tagesschau, weißt du, gucke ich ja. Da kommt das eigentlich nicht vor, denke ich. Also da kommen Spoiler vor, Vorsicht, Spoiler, von irgendwelchen Range Rovern. Also das.
Ach so.
Es reicht, ja, reicht doch, wenn man das dann einfach nicht mehr berichtet, oder? Es ist doch auch weg.
Ja, ja, klar, weg ist es für die Leute, die sich wohlfühlen, doch ist es schon weg.
Ja.
Aber da gibt's, ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr lange gehen. Also erstmal ist mir aufgefallen, das wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ein paar diskursive Verschiebungen gibt. Also können wir nochmal drüber sprechen, wie dicht fühlen wir uns eigentlich erdrückt. Ich hatte ja das Moment des Erstickens als Kernmotiv der Corona-Zeit beschrieben und danach eben auch das Ersticktwerden durch Masken, die man tragen muss oder dass einem die Gruppen sehr nahe kommen, dass der Druck des Anpassens sehr groß ist. Mhm. Hast du nicht auch das Gefühl, dass mit der Trump-Wahl eine gewisse Luftzufuhr in die Diskurse gekommen ist? Das wäre das eine. Und dass die Balancen sich ein bisschen verschieben. Dass es sowas wie eine Umwertung aller Tabus gibt. Dass man also zum Beispiel jetzt die Klimafrage nicht mehr so ganz in den Vordergrund stellt, sondern dass bestimmte andere Themen wichtiger sind. Also ich würde als Test mal fragen, wie ist eigentlich die Klimabilanz von Rheinmetall?
Ja, das fragst du ja nicht mich, oder?
Was ich dann deutlich machen würde, ist, dass es ja als Frage sich irgendwie als verboten darstellt. Also normalerweise sollte man ja sagen, die Fridays for Future Bewegung hätte ja in ihrer DNA ein Motiv, auch gegen diesen Krieg zu sein, weil der ja durchaus ressourcenintensiv ist und auch nicht ganz CO2-neutral, wie ich das gehört habe. Mhm. Es gibt ja durchaus auch nochmal sozusagen Verbrennungsprozesse dann bei den ganzen Sachen. Also ich meine, das ist ja das, also wie planetenschädlich ist das eigentlich? Das bräuchten wir nicht eher E-Mobilität in der Bundeswehr, ich habe es ja schon mal angeregt, oder eine vegane Gulaschkanone oder
ja,
sowas alles und auch Elektroantriebe für Panzer und diese ganzen Dinge. Und da das ja nicht gegeben ist, ja, aber das, du merkst, der Klimadiskurs sticht nicht mehr so. Der hat nicht mehr so diese Macht, sondern der ist ein bisschen runtergestuft worden. Der ist jetzt auf Ramschniveau, glaube ich. Noch nicht ganz auf Ramschniveau, also aber der hat kein Triple-A-Rating mehr.
Genau, aber zumindest in den USA meinst du. Also hier kann man
in den USA, aber auch bei uns.
Kann man nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, so richtig greift das nicht mehr.
Aber das ist doch nur in Kriegsfragen ausgesetzt, diese Klimafrage, oder? Oder sonst auch. Ich bin da jetzt gar nicht so im Thema.
Nee, war einfach nur so eine Beobachtung, dass man so sagen kann, also ob wir uns das Klima noch leisten können jetzt, wo wir Krieg führen wollen oder müssen oder dürfen. Ja. Da haben wir ja lange drauf gewartet als Deutsche. Ne? Das muss man schon sagen. Wir haben uns ja wirklich
auf den nächsten Krieg
zurückgehalten. Ja, das ist ja, darf ich ein bisschen weiter ausholen. Entschuldigung, ich vergaloppiere mich jetzt. Spring bitte dazwischen, wenn es jetzt zu weit geht. Aber es ist ja, beim Menschen ist ja eine große Besonderheit, dass zwischen der Aufkommen eines Impulses und dessen Stillung ist ja eine Kluft.
Manchmal Sekunden, ja.
Manchmal Sekunden, das ist ja das, manche füllen die mit Geduld. Also zum Beispiel also bei mir ist Geduld das, was zwischen Klick und Vollendung des Downloads ist. Genau. Das ist Geduld. Dann kann man das aber auch füllen mit Entsagung, Askese, das wäre ein antiker Gedanke. Das heißt so, ich schiebe das raus. Also ist auch im Pädagogischen ganz wichtig, eigentlich, dass Kinder nicht sofort, wenn sie müssen, irgendwie sich in die Hose machen, sondern warten, bis sie ein Klo finden.
Ja.
Ja? Mhm. Oder man könnte ja auch sagen, wir füllen diese kleine Pause zwischen Bedürfnisaufkeimung und Bedürfnisbefriedigung mit Kultur des Genießens.
Ja.
Also zum Beispiel, wir schlingen nicht Essen in uns rein, sondern wir bereiten es zu. Oder wir fallen nicht sexuell übereinander her, sondern wir genießen das Liebesspiel. Und du ahnst, worauf ich hinausläufe. Jetzt hatten die Deutschen ja, die haben ja sozusagen in ihrer DNA, ich sag diese Formulierung, obwohl ich sie hasse, haben die ja ein großes, großes Bedürfnis, Kriege zu führen und die Welt zu erobern und durften das ja aus unglücklichen Geschichtsverläufen heraus in den letzten 70 Jahren ja nur sehr eingeschränkt tun. Und mussten ja eigentlich diesen Grundimpuls entsagen und jetzt ist das alles wieder denkbar.
Ja. Ja. Und aber wir haben uns ja auch lang genug geduldet.
Ich finde auch.
Also erstens muss man uns erst entschuldigen, das haben wir schon mal gemacht. Also wenn man so schlecht behandelt wird wie wir Deutschen über die vielen Jahrtausende, also dass man erst 1860 überhaupt mal so ein Land werden darf, ein gemeinsames.
Eben.
Und vorher immer nur gedisst wird als Barbaren und so, dann dürfen die anderen sich ja auch nicht wundern, die sich so aufführen als Nationen und die Griechen, Franzosen, wie die alle heißen, die uns immer nur rumgeschubst haben. Wenn man dann irgendwann mal ein eigenes Land sein darf, dann darf man ja wohl auch schlechte Laune haben. Das haben wir dann in Form von vielen, vielen lustigen Kriegen.
Ja, man darf diese schlechte Laune auch in die Welt tragen.
Ja, das tun wir ja auch.
Ja, ja, ja.
Und das, ich finde auch, wir haben uns da schon sehr, sehr zurückgenommen und da sehr viel Geduld gehabt und unsere Neigungen überhaupt gar nicht ausgelebt. Also finde ich schon, sollten wir so auf die Schulter klopfen.
Und ich finde, das ist auch unglaublich diskriminierend, wenn man Menschen daran hindert, ihre Neigungen auszuleben.
Ja, ist auch nicht gut, kriegt man ein Magengeschwür.
Kriegt man Magengeschwüre, ja, und es ist rassistisch und diskriminierend und deshalb finde ich das mehr als überfällig, dass wir jetzt den großen Operationsplan Deutschland endlich haben, wenigstens.
Ja, der ist wichtig. Aber bevor wir das machen, also ganz kurz, das wollte ich noch sagen für die Jüngeren, die noch zuhören. Das war mir ganz wichtig, weil ich habe dir auch diese Woche, ne, weißt du, mit Bildung und Wissen und was sie alles nicht können, habe ich auch nur gedacht, ganz, ganz wichtig ist, dass man den Jungen sagt, also Storm Shadow ist kein Lidschatten und das gibt es nicht bei DM. Das ist mir ganz wichtig, weil sie jetzt zu uns zuhören. Wir reden über so Sachen wie Krieg und Raketen. Storm Shadow ist kein Lidschatten. Also ich kriege mir diese ganzen Diskussionen.
Und der Tecumseh ist gar kein Kaugummi, oder?
Nee, eben. Also ich verfolge diese Diskussion unter den ganzen jungen Menschen, die wichtigen Themen durchaus. Also auch, dieses Dubai, was Dubai-Schokolade alle ist.
Ja.
Und da war ich auch, das ist natürlich ein Drama.
Ja.
Und wir stehen dann ja auch gern zurück, du und ich.
Da siehst du mal der große Mangel, der wieder um die Welt geht, ne?
Ja, ja, ja. Da stehen jetzt verzweifelte Menschen, wenn dann mal einer das anbietet, in langen, langen Schlangen stehen dann an.
Sehr Zeiten wie in der Weimarer Republik, ne?
Ja, oder DDR musste man im Badewannenstöpsel anstehen und hier jetzt Dubai-Schokolade. Aber gut, ich wollte nur sagen, also nicht, dass sie jetzt alles mit Kosmetikartikeln verwechselt. Warum habe ich das gesagt? Ach so, der Operationsplan Deutschland, über den wolltest du sprechen, finde ich sehr gut. 1000 Seiten sind leider geheim, sonst hätte ich sie gelesen.
Ich habe die 12-seitige Zusammenfassung gelesen und da einen kleinen Bericht in dem Nachrichtenmagazin für die Reservisten, ja. Mhm. Also was ich ja bemerkenswert finde, wir beide haben es ja wieder mal im Urin gehabt. Ich muss ja mal sagen, dass wir neben all dem Blödsinn, den wir erzählen, immer noch wie so kleine Trüffelschweine dann doch auch die wertvollen Nachrichten identifizieren, bevor sie als solche überhaupt erkennbar sind, also im Rahmen eines Nachrichtenkettengesetzes. Das, kennst du das eigentlich? Da sind die gerade dran, das Nachrichtenkettengesetz, wo die sagen, die Nachverfolgung der Nachrichten bis in den Ursprung der Nachricht verlangen und haftbar machen, sind wir schon damals unserer Zeit voraus gewesen. Terfugtoboeuf. Erinnerst du dich noch?
Ja, das hast du mir geprägt.
Und wir haben damals dumme Witze drüber gemacht. So, what the Terfugtoboeuf ist das, ja. Mhm. Aber es ist natürlich das territoriale Führungskommando der Bundeswehr in Deutschland, das jetzt geliefert hat.
Ja. Ja, also wollen wir zusammenfassen, was da drin steht? Hast du das?
Ja.
Du hast ja die 12 Seiten gelesen. Für mich waren nur 3 Punkte wichtig.
Ja, ich habe das mal versucht, ein bisschen unvoreingenommen zu lesen, weil ich, also erstmal, bevor wir jetzt über die Gründe sprechen, die dazu führen könnten, dass dieser Plan einmal auch zur Umsetzung kommt, gleich nochmal so, es ist ja so, wir leben ja im Moment in schwierigen Zeiten. Es gibt ja diverse Bedrohungslagen, die ja nicht nur militärischer Natur ist durch diesen aggressiven Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, den Putin gegen die Ukraine führt und dann auch fortsetzen wird, bis er in Paris angekommen ist, vermute ich mal. Sondern es gibt ja auch Naturkatastrophen wie die Ahrtal-Überschwemmung und die Covid-Problematik. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es ja nicht verkehrt, wenn sich die Kräfte des Zivilschutzes und der Bundeswehr, der Sicherheitseinheiten, der Polizei, des technischen Hilfswerks und so weiter, wenn die sich in irgendeiner Weise zusammenfügen, um, sagen wir mal, die nicht ganz perfekt verlaufenden Katastrophenszenarien der letzten Jahre ein bisschen zu optimieren. Weil, das wusste ich auch nicht, was ich immer dachte, ist, dass wenn der Putin Bomben schmeißt, dann haben die sowas wie so eine smarte Intelligenz eingebaut, dass die Putin-Versteher ausblenden bei der Explosion.
Ja, das ist...
Das hatte ich eigentlich gedacht, aber soweit ist die Technik, glaube ich, noch nicht. Das heißt, also, es kann sein, dass Dinge auf uns zukommen. Und dann haben die halt gesagt, was wir jetzt machen müssen, ist eine Mobilisierung. Das heißt, wir müssen diese Bausteine des hybriden Krieges, das fand ich auch ganz bemerkenswert. Es geht ja nicht nur um eine offene militärische Konfrontation, sondern es gibt ja ganz viele Formen auch der Kriegsführung, die das Grundgesetz gar nicht vorgesehen hat, auf die dieser Plan jetzt reagiert, nämlich zum Beispiel Krieg durch Desinformation. Mhm. Ich darf nochmal erinnern an die Haaganda, auf die wir beide ja beinahe reingefallen wären. Mhm. Dann die Sabotage, den Anschlag auf Heidi Kabel in Dallas, als sie mit der Limousine da durch die Gegend fuhr, dann was gibt's noch? Hybride Kriegsführung, Lieferkettengesetze, Austausch von Politikern. Jedenfalls, es gibt ganz viele Möglichkeiten, auf die man, und dann würde ich halt sagen, ist es wichtig, die Kräfte zu mobilisieren, sie zu organisieren, das heißt, dass wir sie integrieren in eine große Organisation, dass wir Kontrolle haben über unsere Ressourcen und über unsere öffentliche Meinung, über das Verhalten und die Aktivitäten unserer Bürger und auch, dass wir uns möglicherweise in die Lage versetzen, wie soll man sagen, wehrkraftzersetzende Tendenzen auch robust zurückzuweisen.
Ja, das ist
und
alles.
Das, glaube ich, ist Gegenstand dieses Papiers. Sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du, glaube ich, richtig. Das müssen wir gleich bitte noch mal ein bisschen weiter ausleuchten. Also in dem Papier, ich bin ja ein bisschen einfacher gestrickt, mir ist nur positive Vorschläge aufgefallen. Natürlich ist das alles positiv, was du beschreibst.
Eben.
Also das, aber Auch ganz konkret von Herrn, ich habe seinen Namen vergessen, wo ist er denn? Irgendwo steht er hier. Ach, Herr Plischke, der Oberstleutnant, der hat ja in Hamburg vorgetragen. Und mit dem sehr guten Vorschlag, auf 100 Mitarbeiter wenigstens 5 zusätzliche Lkw-Fahrer auszubilden für alle Unternehmen, auch wenn die nicht gebraucht werden. Das ist ein sinnvoller Vorschlag, weil Herr Plischke ja zu Recht darauf hinweist, wenn dann demnächst dann die Bomben fliegen, wo sind denn dann die 70% ausländischen Lkw-Fahrer? Die kommen nämlich überwiegend aus Polen und dem früheren Ostblock in Deutschland. Die sind dann halt zu Hause und kümmern sich da. Dann haben wir keine Lkw-Fahrer. Das fand ich gut.
Muss ich mal eine Notiz machen, damit ich jetzt nicht dazwischengrätsche? Moment.
Ja, kannst du ruhig. Mach doch.
Darf ich ruhig? Weil, ja. Was ich ja gelesen habe, das ist so ein kleiner Widerspruch. Aber der ist offensichtlich nur in der öffentlichen Darstellung, nicht in dem Papier selber. Denn man bemängelt ja, dass es keine panzerfesten Autobahnen gibt. Ach, das so, war ja auch Gegenstand des Konzepts, es geht ja auch darum, dass die Alliierten dann relativ schnell zur Ostfront, also zu Deutschlands Ostgrenze kommen. Mhm. Und die müssen ja dann die Straßen nutzen, aber wenn diese ganzen Panzer die Autos kaputt machen, wo sollen denn die LKWs dann noch fahren?
Ach so, wenn die Panzer die Autobahnen kaputt machen.
Die Autobahnen kaputt machen. Egal. Werde ich nochmal eine Eingabe machen, dass sie sich dafür noch eine Lösung überlegen.
Ja, vielleicht ist das nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich meine, es ist ja alles gut gemeint. Ich entnehme dem, dass es relativ schnell geht von der Umstellung von normaler Wirtschaftstätigkeit auf Planwirtschaft. Und das hat der Herr Bossrat von der Bayerischen Wirtschaftsvereinigung festgehalten. Und fand den Vorschlag von Herrn Plischke auch gut, dass man sich doch vielleicht mal um ein paar Generatoren kümmert, um im Falle eines Stromausfalls reagieren zu können, zumindest mit Taschenlampen an. Oder eben ein Windrad. Das fand ich eingedenk der jüngsten Dunkelflauten besonders schönen Vorschlag der Heeresleitung. Man sagt also, stellt euch mein eigenes Windrad in den Garten, damit ihr euren Betrieb.
Ja gut, aber wenn so eine Atomexplosion setzt ja auch unglaubliche Luftmassen in Bewegung.
Ich glaube aber nicht langfristig. Aber gut.
So, also, das wird zumindest für einen Moment dann relativ hell.
Ja, ich empfehle in diesem Zusammenhang, das hatte ich dir gezeigt, also falls in Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Das ist eine gute Lektüre.
Oh, mit Originalzeichnung von Leni Riefenstahl. Das finde ich natürlich auch bemerkenswert.
Ja, also auch die grafisch wirklich herausragend schön gemacht. Wir haben sowas natürlich auch vom Katastrophenschutzamt. Da gibt es auch so einen Flyer bei uns, aber lange nicht so schön ausführlich wie den aus Schweden. In vielen Sprachen erhältlich, nicht auf Deutsch. Aber gut, wir sprechen ja alle Englisch.
Ich hatte dich jetzt unterbrochen. Du wolltest 3 Punkte nennen.
Nö, die habe ich.
Der erste war, dass wir mehr Lkw-Fahrer brauchen.
Lkw-Fahrer, Windräder.
Dass wir die Planwirtschaft haben.
Die Windräder.
Und die Windräder.
Ja, kauft euch ein Windrad, damit ihr dann im Kriegsfall bisschen Licht habt im Haus. Wollen wir denn nochmal festhalten, dass wir schon im Krieg sind? Also mir gefällt manchmal nicht, dass so getan wird, als drohte uns ein Krieg.
Eben.
Das würde ich mir einfach nur der Klarheit wegen, auch wenn man uns das vielleicht übel nimmt, das auch gerne mit mir diskutieren. Ich denke, auch damals, so circa 1939, es sind nicht direkt Bomben aus Ruhrgebiet und Berlin und Dresden geflogen. Es war ja auch damals so, dass man erstmal kleinere Schritte unternommen hat, so Richtung. So,
das ist ja, man konnte ja relativ lange noch ziemlich gut leben, auch mit dem Krieg. Das ist ja wie mit dem Sturz aus dem Hochhaus. So, die ersten 99 Stockwerke sind ja relativ unproblematisch.
Ja, nur weißt du, was du gerade sagtest, man schafft ja mit Worten dann auch Wirklichkeit. Also wir sagen, das ist nicht unsere Ostfront, sondern das ist irgendwie halt die Ukraine, hat da so ein bisschen Krieg mit Russland. Oder der Russe hat Angriffskrieg und ich würde das gern klarer kommunizieren, dass man schon sagt, wir sind schon lange im Krieg und der eskaliert gerade, wie auch der letzte, so Richtung Flächenbrand. Das kann auch durchaus noch ein Jährchen dauern, bis es dann tatsächlich in Berlin ankommt. Wer weiß, vielleicht ist es auch schon übermorgen so.
Manchmal geht es ja schneller, als man meint.
Ja.
Ja. Und ich, was mir da so ein bisschen Hoffnung macht, du spürst ja, dass ich da ja gar nicht so komplett ablehnend bin. Es gibt ja diesen wunderbaren Menschen, diesen, ja, den von mir auch viel geschmähten, aber auch unterschätzten amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Mhm. Der wirkt ja immer so ein bisschen nüchtern und desorientiert, aber was ich jetzt verstanden habe, das ist ein Mensch mit Visionen. Und normalerweise nennt man ja einen Präsidenten in den letzten Amtstagen lame duck, habe ich mir sagen lassen, als Ornithologe.
Ja, ja, da kommt ja.
Mhm. Ja. Eine lahme Ente, die nicht mehr viel auf die Reihe bringt, also die, ja. Ich mache jetzt keinen Witz, dass man sich da mit Vögeln auskennen muss und so als Ornithologe. Das mache ich jetzt gerade nicht.
Genau.
Neben Duck. Aber er hat ja noch ein paar innen- und außenpolitische Herzensangelegenheiten, die er verwirklichen möchte.
Ja, regelrechter Überflieger, diese lahme Ente.
Mhm. Ja. Ja. Und zudem gehört offensichtlich die Welt an den Abgrund eines Dritten Weltkrieges zu bringen. Und der Mann hat Visionen. Und ich habe das Gefühl schon, dass er auch ein bisschen daran arbeitet. Der lässt ja auf Worte auch Taten folgen. Das ist ja im Grunde noch so ein altertümliches Konzept, in dem er jetzt gesagt hat, okay, wir lassen die Attackams jetzt mal von alleine. Die waren ja die ganze Zeit in diesen Raketensilos und haben gesagt, wir würden auch mal gerne raus und so.
Ja.
Und hat er gesagt, das ist ja auch, verträgt sich ja auch nicht mit den Waffenschutzverordnungen von PETA und Greenpeace. Und dann hat er gesagt, dann lassen wir sie halt fliegen. Mhm. Fly, little bird.
Ja.
Ja.
Endlich mal an der frischen Luft. Das ist auch gar nicht, hast recht, ist gar nicht.
Und gemeint. Der Putin, der weißt du, was der gesagt hat?
Nee.
Dass zum Einsatz dieser Langstrecken oder dieser Attackams, das kann nicht so sein könnte, dass da, dass ich dachte, wie hast du dir das vorgestellt? Ich dachte, man sitzt dann da so im Raketensilo und dann hat die Attackam hatte so einen Knopf und da drückt man dann drauf und drückt dann Start.
Ja.
Und dann fliegt die ja so von alleine dahin. Aber ist ja eine relativ komplizierte Angelegenheit. Die muss ja zum Ziel geführt werden. Da gibt es ja dann irgendwelche Satellitenüberwachung und da gibt es Teams. Und da haben offensichtlich jetzt zwar die ukrainischen Widerstandskämpfer haben das zwar gestartet, aber offensichtlich waren sie durchaus unterstützt auch von anderen Leuten, die jetzt nicht offensichtlich schon Kriegspartei sind. Da hat der Putin behauptet, dass ich vermute, das war Fake News. Aber er hat gesagt, das geht gar nicht ohne die Unterstützung der Amerikaner und der NATO.
Ja, das halte ich aber auch für Fake News.
Das ist Fake News, ne? Das,
ja,
das ist, also da fallen wir nicht drauf rein.
Also, dass jetzt Raketen irgendwie gestützt und geführt werden müssen, was ist das? Hat ja irgendwas sehr Seniles, oder?
Ja, das ist ja nicht der also beiden.
Sehr, sehr alte Raketen, die man stützen und führen muss. Nee, ja. Ich glaube schon, wenn man die startet, dann fliegen die irgendwo hin. Also, wir sind aber keine Experten für Raketen.
Nein.
Das stimmt.
Nur ich nicht in dem Bereich, in sehr vielen anderen Bereichen schon.
Ja. Wo nicht tun wir so. Ich wollte nur sagen, die Lame Duck will jetzt die Welt irgendwie anzünden. Das glaube ich allerdings nicht. Also mir scheint doch eher das Lokal eher begrenzt zu sein, wie in allen Weltkriegen.
Ach so.
Ja, mehr so auf
Deutschland.
Ja, auch der letzte Weltkrieg hat, glaube ich, relativ wenig im Teil der Welt Südamerika stattgefunden. Also dass man auch diesmal wieder sich beschränken wird auf
Europa.
Das schon erprobte Hauptschlachtfeld.
Ja,
das waren auch damals
da hat man noch gute Erinnerungen, Kartenmaterial.
Ja, eben, man kennt ja auch so, weiß man noch, wo die Blindgänger vielleicht liegen oder wo man jemanden hindocken kann, weil da sind bestimmt noch welche.
Ja.
Also glaube ich weiterhin nicht, dass es sich diesmal auf den, dass geplant ist, das auf die USA oder Südamerika auszudehnen oder China oder auch den russischen Teil. Das hat ja schon letztes Mal und vorletztes Mal nicht geklappt mit Napoleon und allen anderen. Mhm. Also es wird dann, du meinst, um es zu konkretisieren, die lahme Ente möchte Europa wieder zum Spielplatz machen.
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also es ist ja so, dass man im Hinblick auf die Reichweite und die Zerstörungskraft von Waffen ja den technischen Fortschritt nicht vernachlässigen darf. Also seit dem Zweiten Weltkrieg ist ja die Atombombe doch ein bisschen mehr so zu einer Art Alltagsprodukt, das serienmäßig hergestellt werden kann, geworden. Du erinnerst dich an die 80er Jahre, der Overkill.
Ja.
Da gab es auch die Desinformation, dass man, glaube ich, in der Lage ist, die Welt 8-mal zu vernichten. Und insofern weiß nicht, ob man jetzt sozusagen irgendwie 36-fache Todesdrohung über Europa errichten will oder ob man nicht sagt, wir dehnen das dann doch über die Welt aus.
Ich glaube das nicht.
Also, nee, meinst du nicht? Nee, so doof
ich glaube sein. Tatsächlich, es ist überhaupt nicht vorgesehen, den Weltkrieg über Europa hinaus auszudehnen. Aber ich kann mich natürlich täuschen, davon abgesehen, weißt du aus unserem Vorgespräch, dass ich
Da wollte ich jetzt drauf
hinaus. Bei aller Sorge um, es könnte irgendwie jetzt dann.
Lass uns das noch zurückstellen. Lass uns kurz eben das eine Szenario durchgehen. Also sagen wir so, ich sehe das auch so. Aber Weltkrieg, so wie ja auch Krieg nicht bedeutet, dass überall es irgendwie problematisch ist. Also es kann halt sein, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Castrop-Rauxel die Bomben einschlagen und ich hier auf der Terrasse sitze und meinen Tee trinke und sage, ist doch nichts los. Ne? Also so kann es ja auch sein, dass der Weltkrieg in Europa spielt, aber die Welt beteiligt ist. Also zum Beispiel nordkoreanische Spezialeinheiten, dann die Ukraine angreifen oder. Mhm. Also ich glaube, es geht eher um die Involviertheit der Akteure, nicht, dass die ganze Welt ein Schlachtfeld ist. Jetzt ist es ja so, dass der Putin ja, da kann man mal sehen, wie aggressiv der ist. Das war offensichtlich kein ausreichend eindeutiges Gesprächsangebot mit den Attackams. Denn du weißt ja, wir haben jetzt einen Linguisten in der Position zum Kanzleramt, Friedrich Merz, beschäftigt sich ja mit Sprachtheorien und sagt, Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Ja, und das war offensichtlich nicht die Sprache der Stärke. Putin hat es missverstanden, denn er hat ja geantwortet, das hast du mir erzählt. Er hat ja, was hat er in die Ukraine geschickt?
Das ist so ein bisschen unglaublich, dass Interkontinentalraketen waren oder einfach nur kontinentale begrenzt mit 350 Kilometern. Aber du meinst das, also leere Raketen, die durchaus leer im Sinne von Sprengstoff, aber keine Nuklearsprengköpfe. Er hat damit zumindest gezeigt, wenn ich wollte, ne, um Herrn Merz dann in der Sprache zu antworten, die er versteht, dann hätte ich damit auch Berlin treffen und vernichten können.
Ja.
Also er versteht vielleicht die Sprache der Gewalt. Ich hoffe, dass auch Merz die versteht.
Ach so, man muss nicht nur in dieser Sprache sprechen, sondern man muss die auch verstehen.
Das wäre vielleicht ganz schick, ja.
Jedenfalls, sagen wir so, ich finde, also erstens, du hast recht, wir sind im Krieg, das betrifft auch diese ganzen hybriden Geschichten, also sowas wie Sprengung von Pipelines, von Heidi-Kabel, diese ganzen Angriffe auch auf die Militärstützpunkte in Deutschland, vielleicht auch die ökonomischen Verwerfungen, die Desinformation. Das sind natürlich alles Signale und vor allem auch der Grundmodus, in dem wir selbst leben. Diese Zeitenwende, von der gesprochen wurde, das ist ja auch Teil dieses Plans für Deutschland, dieses Mobilisierungsplans, dass wir das Mindset ändern sollen. Das heißt, die Kategorie des Krieges ist der Denkrahmen, in dem die Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Insofern hast du recht, sind wir im Krieg. Aber was du mir jetzt, du hast einen wunderbaren Gedanken formuliert, ist, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, diesen Krieg zu eskalieren, sondern dass dieser latente Krieg möglicherweise politisch viel nützlicher sein kann.
Ja, also vorneweg nochmal für uns beide um zur Klärung. Ja, du hast recht, nordkoreanische Soldaten können dann mit aufs Spiel oder Schlachtfeld. Niemand von Indien bis China bis Russland bis USA hat etwas davon, diesen Krieg in die jeweiligen Länder zu tragen. Also wie im Zweiten Weltkrieg, gerne Beteiligung von amerikanischen D-Day-Befreiern oder diesmal Nordkoreanern, aber bitte nicht auf dem Gebiet der wichtigen Machtblöcke, sondern nur hier. Ob wir dann überhaupt tatsächlich den ganz heißen Krieg brauchen, das spielst du an, dass ich sage, es ist natürlich viel nützlicher für große Panik zu sorgen, die vorbereitet vom Operationsplan Deutschland dann zu sagen, wir müssen jetzt umsteigen auf Ausnahmezustand, Nationalnotstand und Kriegsrecht. Das fände ich noch viel sinnvoller für die, sowohl für die Waffenproduzenten, wenn man sozusagen in beliebiger Menge nachlegen kann, wie es gerade
ist ja so wie mit Impfstoffen
angeht, genau. Und aber und da denke ich, das war ja auch von Klaus und allen anderen angekündigt, dass diese ganze Covid-Geschichte nur eine Vorbereitung war. Dies ist nur eine Übung für das, was jetzt kommt. Und ich glaube schon, dass wir uns da ausgezeichnet verhalten haben in der Pandemie.
Und jetzt dürfen wir in die Kriegsangst.
Ja, weil das ist doch noch viel schöner, wenn man dann sagt, also jetzt haben wir, es steht unmittelbar bevor, wir haben jetzt Kriegsrecht, das ist ja sozusagen so ein Infektionsschutzgesetz unter Waffen, nur verschärft. Also dass man sagt, wenn du jetzt, natürlich darfst du dann sowieso gar nicht mehr in den Supermarkt, warte, bis dann die Versorgung mit dem Laster kommt. Und es herrscht dann Verdunklungsgebot und was nicht alles. Und wir haben doch gezeigt.
Auch eine Kontrolle der Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Mal möglich, so Leute, die.
Dass man nicht so wie jetzt so mit Samthandschuhen diese Leute verklagt und dann 1.500 Euro, dass man sagt, nee, also das ist jetzt direkt Landesverrat und direkt Wehrkraftzersetzung. Und da wird dann auch direkt liquidiert. Also wir waren ja schon beim letzten Mal kurz vor dem Errichten von
Liquid
Lagern.
Democracy, ne, genau, das, ich kenne das, ja.
Genau. Mhm. Also ich halte das für eigentlich sinnvoller, es in dieser Schwebe zu lassen, zwar die Verfassung und die Grundgesetze auszusetzen. Es ist ja nur für kurz. Margaret Atwood, Report der Markt, so fängt das da auch an. Es ist ja nur für einen Moment. Und darauf dann da wesentlich freier sich auch zu verhalten.
Ja. Also nicht man wir, ist ja durch diese ganzen demokratischen Regularien ja auch im Gewissen in seiner Handlungsfähigkeit sehr limitiert.
Ja.
Also und das ich denke, das fügt sich ja wunderbar zu. Also das heißt, du hast dieses lästige Oppositionsproblem nicht mehr, dadurch, dass du sowas wie Wahlen rückstellen kannst. Das war ja schon mal auch versehentlich auf irgendeiner Homepage einer deutschen Stadt wohl auch erschienen, dass man den Wahltermin aussetzen würde aufgrund des Kriegsrechts. Hast du vielleicht noch in Erinnerung? Ich bin ganz dunkel. Du hast dieses ganze Thema der Lieferketten und Lebensmittelversorgung und Lebensmittelpreise hast du im Griff. Diese ökonomischen Verwerfungen, die der freie Markt nun nach sich bringt durch diese Fehlentscheidung der Manager, kannst du durch eine planwirtschaftliche Kriegswirtschaft kontrollieren.
Ja. Und du kannst natürlich auch ohne jedes weitere Zögern jede Schuldenbremse aussetzen, was ganz wichtig ist.
Ja.
Dass man auch sagt, wenn wir unter Kriegsrecht jetzt sind, dann wird doch wohl niemand mehr wegen so einem Unsinn, wegen hier mal 100 Milliarden mehr oder nicht, sich Gedanken machen. Dann müssen wir uns natürlich dringend weiter hoch verschulden bei den Banken, um unser Land für unsere Kinder zu retten. Vor dem.
Das ist dieser Präventionsgedanke, darüber wollte ich ja auch nochmal sprechen. Der hat sich ja, der auch in den sind wir ja eingeübt. Wir sind ja durch Corona, also vielleicht, um das nochmal auf die Formel zu bringen, wie der große Philosoph Robert H. formuliert hat, wir haben uns große Mühe gegeben, Schlimmeres zu verhindern. Das heißt, die Politik ist nicht an ihren Wohltaten zu messen, sondern an den ausbleibenden Katastrophen. Ja. Und weil das Ausbleiben einer Katastrophe halt den meisten Menschen entgeht, ernten die relativ wenig Dank und Verständnis für ihre Aktivitäten. Und das wollen wir ändern, indem wir sagen, danke, Robert, ja, du hast das Ausbleiben von Katastrophen gewährleistet. Das ist ja das Problem auch an der Corona-Aufarbeitung, dass man das alle nur motzen, was uns geraubt wurde und keiner begreift, was uns geblieben ist und was erhalten wird. Das heißt, wir nehmen einen gegenwärtigen Nachteil in Kauf, um einen zukünftigen Nachteil zu vermeiden. Das heißt, wir zum Beispiel ist es, ja, wir investieren ganz viel Geld, um Leben zu retten, weil wir wissen, es wäre viel teurer, wenn alle sterben an der Katastrophe. Deshalb ist ja auch die Impfung, dass jede einzelne Impfdose und wenn sie vernichtet werden musste, in Überkapazitäten war, eine sinnvolle Investition im Rahmen des Präventionsgedankens.
Ja, und auch die.
Und das Gleiche gilt fürs Klima, weißt du? Noch teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz.
Ja, auch die Opfer, die dann immer beklagt werden, muss man sagen, das sind ja weniger, als im anderen Fall es gewesen wären. So haben wir nur irgendwie 20 Millionen Impfgeschädigte, sonst hätten wir 40 Millionen weniger Deutsche, weil sie an Covid gestorben wären. Das ist klar. Also du
ganz
hast recht, das Gleiche gilt für Klima.
Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Krieg.
Ja. Ja.
Weil jedes Opfer, das wir jetzt bringen, vermeidet zukünftige Opfer, die wir erbringen müssten.
Ja.
Und auch das Geld, was wir jetzt aufwenden, um diesen Krieg zu ermöglichen, ist bestens investiert, weil dadurch nochmal was? Ich weiß, habe ich jetzt Faden verloren.
Was? Das ist gut das ist gut aufgewendetes Geld, weil es in der Zukunft.
Gut aufgewendetes Geld, weil wir damit die Zerstörung der Zukunft ja nachhaltig verhindern können.
Ja, und das ist nur ein Zufall und Nebeneffekt, dass das vor der Implosion stehende Bankensystem, das war übrigens zum letzten Mal 2019 so, ist natürlich nur ein Zufall, dass das jetzt passiert und dass es dadurch eine weitere Schulden- und Gelddruckorgie geben wird, wo keiner so genau hinguckt. Das ist keinesfalls ein Zusammenhang zwischen den
der Das Bank wusste ja schon Heraklit. Du weißt, Polemos, Pater, Panton. Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Panterei, achso, ja.
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 Das heißt also, wie viele Innovationen verdanken wir dem manifesten oder dem latenten Krieg? Und ich würde sagen, das ist ein großer Katalysator der Weltgeschichte, der momentan uns hier angeboten wird. Und ich finde es eigentlich klasse, wenn man den so ein bisschen so auf einem Mittelniveau laufen lässt und nicht maximal eskaliert. Das heißt,
ja,
also die Kriegsdrohung oder die Kriegsgefahr selber ist uns wichtiger als der Krieg selber. Weil wir damit den Krieg vermeiden können.
Ja, und es ist auch wesentlich lukrativer, das meine ich. Also man kann die Leute wesentlich besser kontrollieren und es ist wesentlich lukrativer. Das ist so, wir brauchen ein Äquivalent zu den Lastwagen von Bergamo jetzt gelegentlich, damit die Panik schön hochgehalten wird und damit wir uns alle dann versammeln, ohne Fragen zu stellen hinter unseren Anführern.
Das jetzt habe ich so einen Gedanken, der mir so... Lass uns mal gleich drüber nachdenken, welche, was dieses Äquivalent der Bilder von Bergamo sein könnte. Aber... Lass mich mal nur noch ein bisschen mal so ganz so ein bisschen spinnern. Ja, als ich diesen Operationsplan Deutschland mir anguckt habe, ich gedacht, toll. Hm. Die kümmern sich um mich, die sorgen dafür, dass es mir gut geht, die planen vor für den Risikofall. Das ist Prävention.
Ja.
Ne? Hm. Da habe ich aber gedacht, vielleicht gibt es noch eine andere Form von Prävention, nämlich, dass ich gar nicht mich vorbereite auf ein Ereignis, sondern dass ich das Eintreffen des Ereignisses verhindere.
Das ist eine unerhörte Idee.
Man könnte doch auch dieselbe Energie, die man jetzt in Waffen steckt, in Diplomatie stecken. Bin ich jetzt ein bisschen gemein. Ich fand meine Idee recht originell.
Nein, ich finde,
warum machen die das denn nicht? Oder warum machen sie das nicht so ein bisschen?
Das haben wir gerade schon beantwortet, Matthias.
Ach so, ja, scheiße, das muss ich zu spät, hätte ich vorher sagen müssen.
Nein, das ist ja genau, ja, nein.
Aber ich wollte diesen, nur damit der Gedanke uns nicht entfällt, weil ich habe selber gemerkt, so, jetzt, nochmal die Einsicht, dass der Putin nicht weiß, dass ich hier sitze und sage, ich möchte eigentlich Frieden und ich höre Sting und die Russen lieben ihre Kinder und ich habe auch nie, die Bombe wird mich trotzdem zerfetzen und dann würde ich mich freuen, wenn der Fykto-Böff kommt und sagt, hier Matthias, hast du was zu essen? Na mal Junge, hier ist der Schutzraum.
Es ist aber, nochmal, das muss man sich mal klar machen, wenn wir schon reden über, wir sind tatsächlich schon im Krieg.
Ja.
All das, wenn man dann schon vielleicht 20 Jahre lang auf der Welt ist oder 50 Jahre Bücher liest und von Brzezinski bis, dann weiß man, was hier gerade passiert.
Ja.
Es handelt sich nicht um Verschwörungstheorien. Es gibt kein Interesse daran, dass sich Paris, Berlin und Moskau vertragen. Das wäre ein geopolitisches Desaster für einen anderen Player auf diesem großen Schachbrett.
Nordkorea, genau.
Genau. Den Hegemon Nordkorea. Deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind. Es wäre jetzt auch ganz schlecht, Frieden zu stiften, wenn das ginge, weil dann würde auch auffallen, dass wir uns alle ein bisschen übernommen haben in den letzten Jahrzehnten und dass dieses ganze System kaputt ist und für den Arsch. Das heißt, die einzige Rettung, also die einzige, du hast eine Idee, du wolltest Frieden stiften. Ja, nee, das geht jetzt aber leider nicht. Dann müssen wir uns einfach danach mit der Realität auseinandersetzen.
Frieden nicht. Ist keine Lösung, sondern ein Problem.
Genau, lass uns lieber Krieg führen, alles kaputt machen, viele Menschen umbringen, danach ein bisschen was wieder aufbauen. Meine Sorge ist nur, dass anders als beim letzten Mal auf dem Spielschlachtfeld Europa, dass wir diesmal nicht wieder aufbauen werden, weil...
Das lohnt sich nicht mehr.
Weil Europa letztes Mal noch gebraucht wurde, können wir noch sagen, so Machtblöcke hier, ne? Ost- und Dingsbumsblock und die BRD als Schaufenster des Kapitalismus gegen den bösen Osten. Und dann braucht man ja auch wieder Konsumenten und später und Kinder und so. Und das braucht man heute alles nicht mehr. Das halte ich für problematisch.
Ja.
Wie du weißt, weil ich sage, wir werden nicht mehr gebraucht als Konsumenten, Soldaten, Mütter und Väter. Ja. Wegen KI und Transhumanismus. Und dann könnte es sein, dass man Europa diesmal einfach danach verschimmeln lässt. Das finde ich nicht so schön, die Aussicht. Aber man muss sich damit, glaube ich, beschäftigen.
Vielleicht in einem globalen Maßstab hat das eine attraktive Dimension. Aus der Sicht der Betroffenen heraus möchte man dann nochmal reklamieren. Ne?
Ja, für uns wäre es dann wichtig, dass wir jetzt mal uns zusammensetzen und mal reden. Aber
ob das überhaupt in unserem Sinne ist.
Ja, ich glaube schon im Sinn der meisten, wie du weißt, also 80%.
Ja, die Mehrheit wird sicherlich dafür sein, das ist ja auch. Oder?
Dann lass sie mal machen, deswegen machen wir hier einen anderen, wir machen das anderes. Wir müssen uns mal ein bisschen vernetzen, weißt du doch, habe ich doch schon gesagt, mit den anderen Menschen, die auch noch ein bisschen, die noch ein Windrad haben und noch vielleicht noch ein bisschen Land zum Himbeeren anbauen, kümmern wir uns drum. Ja, habe ich jetzt irgendwas geklaut, außer den ganzen Pharma-Meldungen, ich habe hier noch ganz viele Lösungen, die soll ich ja immer mal mitbringen. Das machen wir mal.
Hatten wir schon über die schwarze Madonna gesprochen? Ah, das machen wir.
Also die schwarze Madonna?
Von Einsiedeln?
Nee, wer ist das?
Das ist da, wo im Rahmen eines interkulturellen, religiösen Dialogs ein junger Mann eine Performance durchgezogen hat. Das fand ich noch so beeindruckend. Also, aber das ist im Rahmen des Kriegsthemas relativ nachrangig. Also das fand ich schon. Ein 17-jähriger Afghane entkleidet diese Madonna und hat in der einen Hand eine Machete, in der anderen hält er eine Krone auf seinen Kopf oder einen anderen Gegenstand und reißt dieser Madonna während des Gottesdienstes die Kleider runter.
Mhm. Was war das? Ein Kunstprojekt?
Das war eine politische Performance. Das war die Gruppe Femen oder Pussy Riot. Die wollten Putin kritisieren.
Ja, naja, dann ist das ja erlaubt. Eben. Ich hatte eben schon Sorge, dass der das einfach ohne Genehmigung der Behörden gemacht hat, aber hat er vielleicht auch.
Ja, gut. Das ist ja eine Form von zivilen Widerstand gegen Sachen und ich finde, das ist auch mehr als wichtig, dass man auf diese Missstände mal hinweist mit diesem Thema. Das war eine feministische Aktion, glaube ich.
Ja. Sehr gut, habe ich nicht
mehr. Wollte ich, hatte ich noch im Nachrichtenblock,
habe ich vergessen. Auch noch
Entschuldigung, aber wir sind eigentlich ja durch.
Wir sind eigentlich durch. Die Aufarbeitung der Pandemie durch Richter Detmer und Frau Büchs-Lauterbach und Hirschhausen können wir auch nächstes Mal machen. Das ist ja eigentlich jetzt zu den Akten gelegt, oder? Dieses ganze Thema. Also es sind
ja, das kann auch keiner mehr hören.
Nein, es ist auch alles auf dem richtigen Weg, weißt du ja. Also Kuhfurzsteuer in Dänemark, Impfstoffe gegen Kuhfürze von Bill und Jeff Bezos. Das finde ich toll. Erstmal ein Verbot, dann ein, hast du mir erklärt.
Ja klar, die verbieten den Kuhfurz, um dann den Markt zu schaffen für die Kuhfurz-Antigenimpfung, oder
ja.
Ist das, glaube ich, ne?
Ja. Das passt auch alles schön zusammen. Dann gibt es die Replikons gehen jetzt in die Testphasen. Es war eine Falschmeldung von unseren Freunden auf unserer kritischen Seite. Nein, die sind noch nicht überall zugelassen, nur in Japan, glaube ich.
Was sind Replikons?
Das sind diese SA-mRNAs, das heißt, man. Die
SA.
Self-Assembling.
Ach so, nicht
SA in Deutschland, sondern Self-Assembling heißt, die setzen sich selbst zusammen und kopieren sich selbst. Die Impfstoffe, das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber vorher, denn die normalen mRNA-Impfstoffe brauchten ja wie Viren zum Kopieren im Körper ein Ribosom, wenn mich nicht alles täuscht. Also können sich nicht selbst vermehren. Der Körper muss diese Stoffe von sich aus vermehren.
Mhm.
Frau Büchs, ich erkläre dir das gerne nochmal, warum das nicht im Arm bleibt, diese Substanz. Jetzt ist es diese geniale Erfindung, dass man sagt, wir verbinden alle Qualitäten von Viren und Bakterien in selbst sich zusammensetzenden Impfstoffen. Und die Studien sind jetzt zugelassen.
Hm.
Da kommt was Schönes auf uns zu.
Also ich finde meistens, wenn der Mensch ja solche Experimente mit der Natur macht, geht das ja gut und bleibt im kontrollierten Rahmen auch immer vom Menschen beherrschbar. Das ist ja dieses Zauberlehrlingsgleichnis.
Ja, wir erleben das ja auch gerade. Klar, hört der Besen dann auf zu kehren.
Ja.
Oder?
Natürlich.
Ja. Gut. Was haben wir noch? Nix, ne? Wir machen gleich noch einen Buchtipp. Aber ich wollte
noch einen Buchtipp.
Ach so, das wollte ich noch sagen. Ja, Buchtipp dazu gehört Markus Krall, den habe ich jetzt aber irgendwie verlegt.
Du wolltest doch den Buchtipp nach dem Abspann.
Ja, das machen, ist ja nur die Erwähnung. Das sollten wir nächstes Mal in unserer vielleicht letzten öffentlichen Sendung nochmal vertiefen, den Herrn Krall mit seiner Forderung, 98% der Beamten zu entlassen.
Autsch.
Du bist doch gar kein richtiger Beamter, dich behalten wir. Nee, das würde ich gerne nochmal machen. Ich glaube, wir haben noch eine öffentliche Veranstaltung so irgendwie in 2 Wochen oder so. Mhm. Hier nochmal den Rest dann unter Freunden. Da würde ich schon noch gerne mal die guten Vorschläge zu Steueroasen und Aktienmärkten und so mit dir.
Ach, es ist für mich als Privatanleger da auch einiges noch zu lernen aus dem Buch.
Nee, das wäre jetzt ein Vorschlag nicht von Herrn Krall, sondern einfach von anderen progressiven Spinnern, die...
Ich bin jetzt ja voll in Rheinmetall gegangen.
Ja, ich weiß, aber die wollen dir jetzt verbieten, deine KI einzusetzen an den Aktienmärkten.
Ach.
Ich weiß, deswegen bist du so reich, weil du diese KI hast und in Nanosekunden auf Veränderungen des Marktes reagieren kannst.
Ja, Hochfrequenzhandel.
Genau,
ja.
Da gibt es jetzt diesen...
Bin ich ganz fit drin. Ja.
Das sage ich dir nicht gern, aber da gibt es einen Vorschlag, dir die Arbeit echt zu erschweren, nämlich eine 24-Stunden-Frist einzuführen für den An- und Verkauf von Aktien.
Was soll der Scheiß denn?
Das würde den gesamten...
Das wirft ja den ganzen Fortschritt zurück.
Es würde den gesamten Markt vernichten.
Das stimmt.
Also mach vorher deine Geschäfte. Bevor wir dieses verständliche Gesetz dann endlich zur Rettung der Menschheit durchbekommen. So, jetzt machen wir noch einen Buchtipp, oder? Aber das machen wir nach dem Abspann. Also ja. Carsten macht jetzt schon den Abspann. Weil
sagen Leute, wir erst Tschüss, oder?
Ja, wir sagen jetzt einfach Tschüss, ihr, es war schön mit euch.
Tschüss an alle Nichtleser.
Genau, es haben auch Leute gesagt, nö, bloß nicht, nicht Bücher,
nee.
Bücher sind doof. Erwähnt die einfach und gut ist. Jetzt ist schon fast alles schwarz und dann können wir ja nochmal wieder die Farbe ein bisschen hochziehen und das Licht.
Und dann noch sind wir jetzt schon wieder da?
Gegenseitig, weiß ich nicht. Nö, es läuft bestimmt.
Ist warm heute, ne?
Ja,
hätte man das gedacht, dass nach diesem ganzen, ich habe so Kopfschmerzen.
Die
Kälte in letzter Woche und jetzt am Sonntag. Geld. Bitte?
Ja, nee, ja. Müsste eigentlich durchspannen. Durchspannender ab sein. Durchspannender abspannen. So, hast du noch ein Buch?
Ich habe ja immer das sehr langweilig. Mach du mal.
Nee, wer du? Das ist immer das gleiche Buch, oder?
Ich habe nur ein Buch.
Aber der hat ja wahrscheinlich mehrere Bücher geschrieben, der,
ja.
Den du immer empfiehlst, Edgar Wallace.
Ich mache es nur ganz kurz. Ich lese gerade den Band 96, der Gesamtausgabe von Martin Heidegger.
Gesamtausgabe
von eine leichte Jerry. Lektüre. Es handelt von einem kleinen jungen Mädchen, das in seinem Job unzufrieden ist und seinen Partner verliert und dann nach Schottland kommt und dort ein Haus erbt, wo eine böse Frau lebt, die ihr das Erbe missgönnt und sie deshalb Misskredit bringt und dann durch wundersame Verwicklungen lernt sie dort den Gärtner kennen, in den sie sich auch verliebt, um dann dort dieses Schloss zu übernehmen und als
Wahnsinn.
Erbin zu Glück und Reichtum zu gelangen.
Super. Wie heißt das? Rosamunde Heidegger. Und wie heißt
Rosamunde.
Wie heißt dieser Band? 96?
Der Band heißt Überlegungen 12 bis 15. Ist aus dem Jahr 1939 bis 41 und handelt eigentlich davon, wie die Kategorie des Krieges dazu dient, das gesamte Bild des Menschen und seines in der Weltseins auszulegen und zu einer gewissen Verkümmerung selbst der Möglichkeiten des Friedens führt. Ich habe das schon mal referiert, dass diese Kategorien des Krieges darin bestehen, dass wir das Menschliche machen, nicht nur als Aktivität und Selbstentfaltungsraum, sondern auch als eine Art Gefängnis erleben, in das wir eingebaut werden. Alles Denken ist ein Verrechnen, alles Tun ist ein Vernutzen. Und nicht nur die Dinge werden vernutzt, sondern der Mensch vernutzt sich selbst und wird zum im Rahmen einer totalen Mobilmachung zur Universalressource für eine große Katastrophe. Und das ist dort in herrlichen Worten beschrieben, die wahrscheinlich niemand versteht, mich uns eingeschlossen. Aber
das war jetzt nicht gut. Das war
nicht gut.
Nee, der Rest war gut. Das war ein guter Teaser für Jerry Cotton, Band 96, Martin Heidegger.
Nee, bitte nicht kaufen. Es gibt eine, es hört ja keiner zu, aber sagen wir mal so, der Putin hat ja auch eine Internetseite heidegger.ru.
Mhm. Da kann man das runterladen, oder was?
Nein, aber da kann man mal eine Leseprobe, die sich im Umfang mit den Seitenzahlen des Buches deckt, bevor man das Buch kauft, kann man mal reinschnuppern.
Mhm. Wir werden aber einen Link dazu setzen, auch wenn ich das nicht
verstehe. Nein, das machen wir nicht, weil das ist heidegger.ru.
Ja, okay. Also das Buch hast du jetzt einfach weggezogen. Ich werde herausfinden.
Ich zeig's nochmal. Martin Heidegger, Gesamtausgabe, vierte Abteilung, Hinweise und Aufzeichnung, Band 96, Überlegungen 12 und 15 bis 15, schwarze Hälfte von 1939 bis 1941. Mein Sohn sagt, das ist Heidegger Pay to Win, weil all die Sachen, die er woanders kompliziert sagt, relativ barrierefrei zu lesen sind.
Das heißt für Heidegger wahrscheinlich trotzdem nicht ohne Barriere. Aber gut.
Nein.
Ich werde dich darum bitten, mir das irgendwie für die Videobeschreibung zu diktieren. Wir werden das dann alle lesen und du fragst uns nächste Woche ab.
Ja, ich frag ab.
Oder in
Hälfte raus, Klassenarbeit.
Ja, okay, gut. Jetzt fühle ich mich natürlich ganz schäbig. Ich empfehle dir trotzdem auch ein Buch, und zwar dieses hier. Du weißt, ich habe das dann schon mal so, kann man das sehen, ja, ne?
Lass uns doch noch etwas bleiben.
Ja. Darf ich dir das empfehlen? Also darf ich auch
mal versuchen,
dir das schmackhaft zu machen. Stell dir mal vor, du wärst so Mitte 50, schwere Vorstellung, ich weiß, aber kriegen wir noch hin, oder?
Mhm.
Und hättest gerade, auch das ist natürlich kaum vorstellbar, ein Elternteil nach einigen Jahren des langsamen Auseinanderfallens irgendwie beerdigt. Also sagen wir mal, ein Vater, der an Demenz und sonst was im Heim und so erkrankt ist. Was du.
Das ist so ein Feelgood-Buch, ja?
Nee, das ist genau wie dein Heidegger, nicht so ein Feelgood-Buch, aber doch. Also Lionel Shriver ist übrigens eine Frau, schreibt die, wie ich finde, besten Bücher, Romane der Welt. Möglicherweise kennt der eine oder andere, wir müssen über Kevin reden, das ist auch maßgeblich verfilmt worden, oder mein Lieblingsbuch, dieses Leben, das wir haben. Shriver macht hier dieses Experiment mal auf, dass man sagt, wenn du dann mit Mitte 50 nach 5 Jahren Demenz diesen Verwandten beerdigen musst oder den dann irgendwann los bist, dass leider nicht viele gute Eindrücke von dem bleiben. Das ist ein bisschen grausam, aber dass man sagt, alles, die Protagonistin auch sagt, alles, was ich, die alle Erinnerungen an meinen Vater oder Schwiegervater sind einfach nur noch negativ. Ich habe keine positive Erinnerung mehr. Das ist nur noch aus dieser letzten Zeit, ja, wo man dann einfach vollkommen würdelos, nicht mehr bei sich, sich nichts mehr merken könnt und auch auf dem hygienischen Niveau von sehr kleinen Kindern, also von dieser Welt geht. Deshalb beschließt Kay mit ihrem Mann Cyril mit Mitte 50, wenn wir 80 werden, bringen wir uns beide um, die Eheleute. Also wenn wir diesen Tag erreichen, dann wird ein Pakt geschlossen, dann nehmen wir uns das Leben mit einer freundlichen Tablette und ein Glas Wein, damit unsere Kinder sowas nicht erleben und auch wir bitte nicht. Das finde ich ein spannendes Szenario. Ich gestehe, dass ich mich sowas dann auch mal frage in meinem Alter, weil ich sowas nicht möchte. Und was an Shriver toll ist, erstens, dass sie fantastisch schreibt, zweitens, dass sie einen recht bösen Humor hat und drittens, dass dann natürlich es unweigerlich mal irgendwann in diesem Roman auch zu dem Punkt kommt, dann sind die beiden 80 und dann wird diese Entscheidung getroffen oder auch nicht. Ja. Und von dort aus sämtliche Szenarien dann entwickelt werden, die ja abhängen dann von dem konkreten Tag, an dem man dann beschließt, beide sind dann noch so noch ganz gut beisammen, was jetzt passiert von A bis Z. Also wenn sie das dann noch nicht möchte oder er das nicht möchte oder vielleicht die Kinder das noch spitz kriegen, dass die was vorhaben, das ist toll. Also der ganze zweite Teil sind 5, 6, 7, 8, 9, 10 Szenarien, die dann passieren können. Und das ist der eigentlich höchst amüsante und grauenhafte Teil dieses Romans. So.
Ist das was für so ein Hypochonder wie mich?
Welches, was außer Heidegger ist überhaupt was für ein Hypochonder wie dich?
Die lustigen Taschenbücher.
Ja, die gehen auch.
Und die Apotheker-Rundschau und das Yps-Heft.
Ja, aber für alle Nicht-Hypochonder ist das eine Empfehlung. Ich schreibe das aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Es macht wirklich Spaß, Einschränkungen, also man braucht schon ein bestimmtes Mindset und einen bestimmten Humor, um das ertragen zu können.
Aber darf ich was dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Weil ich will mal einen Unterschied markieren, warum ich damit jetzt sehr gut klarkomme und ansonsten aber diese Thematik problematisch finde. Es gibt eine Form von freiwilliger Lebensbeendigung, die auf Druck von gesellschaftlichen Interventionen geschieht. Also wenn zum Beispiel Menschen, weil sie keine Angehörigen haben, die sich um sie kümmern oder weil sie vielleicht keine Perspektiven haben, weil die Gesellschaft sie ausgespuckt hat, sich dem MAID-Programm in Kanada anschließen, wäre das für mich ein Zynismus. Was du beschreibst, ist ja eine ganz andere Variante, nämlich eine Form von Freiheitsakt, die tatsächlich andere Grundlagen hat.
Ja. Sonst hätte ich das auch nicht vorgestellt. Dieses ist außerdem wie bei Schreiber.
Das, damit wir nicht jetzt hier missverstanden werden. Also weil wir lehnen natürlich diesen euthanasistischen Gruppenzwang einer Effizienzgesellschaft, die sich ihrer Fürsorgeprobleme entledigt, indem sie die Menschen mit einer relativ schmerzfreien Technik ins Jenseits befördert. Das lehnen wir natürlich ab.
Ja. Können wir gar nicht deutlich genug darauf hinweisen, wobei das MAID-Programm ja sich großer Beliebtheit oder Beliebtheit in Kanada erfreut. Die Zuwachszahlen sind gigantisch in den letzten Jahren. Man legt ja jetzt auch einfach sehr vielen Menschen ans Herz, doch vielleicht den Notausgang zu nehmen. Das ist nicht der Punkt bei Shriver. Danke, dass du darauf hinweist. Das ist ein literarisches Experiment.
Ja.
Mit hoher, glaube ich, hoher gesellschaftlicher Relevanz. Das macht sie immer so und das ist einfach toll. So, aber das hat nichts mit Empfehlungen.
Ich würde am liebsten nur meine Sendung von vorne anfangen. Ich habe noch eine andere. Darf ich noch was sagen? Oder?
Ja, wir können auch mal von vorne anfangen, ja.
Nee, weil ich habe noch ein was, also kennst du diesen Elon Musk? Also es ist ja so ein, es gibt ja sehr viele Menschen, die drängen sich so in die Öffentlichkeit und dann gibt es eben diese zurückhaltenderen Typen, die man dann...
Musk. Weiß ich nicht, nee. Ja, sag mal.
Genau. Der hat ja was ganz Bemerkenswertes gesagt, dass die Leitlinie der Konfrontation heute nicht mehr rechts und links ist, sondern Expansionalismus und Extinktionalismus. Ich wusste erst gar nicht, was er da genau damit meint. Und er sagt, dass diese Überbevölkerungsgeschichte und diese ganzen MAID-Programme einfach die Vernichtung des Lebens zum Ziel haben. Und ich meine, bei allem, was ich an dem Mann unsympathisch finde, finde ich aber diese extinktionistische Perspektive ganz gut, also die Auslöschung. Ja, dass wir sagen, also wir löschen Industrie aus, wir löschen Landwirtschaft aus, wir löschen Leben aus, wir löschen Politik aus.
Das ist nicht eigentlich ganz... Ja, aber das ist ja nicht seine Position.
Ne? Nee. Er meint einfach, die Zukunft wäre einfach schöner, wenn man sich ein bisschen entfalten könnte. Und deshalb wäre er für Entfaltung und nicht für Auslöschung.
Ja, auch wenn wir die Sendung jetzt nochmal anfangen. Ich denke auch, dass dort zumindest temporär jetzt unter Kaiser Donald und Kaiser Elon die Meinungsfreiheit wieder zurückkehren wird in den USA. Also nicht hier in Europa, aber das wird dort zumindest unter dem...
Das meine ich mit Raum geben. Und aber auch, ich fand auch diesen Begriff des Extinktionalismus, den hatte ich noch nie gehört. Aber es gibt offensichtlich, also da ist ja auch bei den, wir haben in der Sendung drüber gesprochen, bei dem Abtreibungsthema ist ja auch so, dass man das da offensichtlich bei diesen ganzen Menschen, die es gut meinen, mit dem emanzipatorischen Gedanken auch eine relative Enthemmtheit im Hinblick auf das Töten
einhergehend. Ja, guck mal, was wir jetzt auch nicht gemacht haben, war die halbstündige Erörterung des Todestriebes, der unter dieser und des...
Richtig,
des,
ich habe extra nochmal gelesen.
Ja.
In dem Buch, wo in dem Nachwort, du hast ja Heidegger zitiert, die Seinsvergessenheit. Ich bin ja ganz hingerissen.
Ich habe Heidegger zitiert, wie konnte das denn passieren? Ja, aber das ist dieses der erweiterte...
Du hast ihn als Darth Vader der deutschen Philosophie bezeichnet. Ich weiß, das ist etwas, etwas schillerndes Kompliment.
Gut, aber das verdient dann...
Ja, dann hol dich jetzt deine alten Sünden ein.
Das verdient dann aber mit Heidegger und dir als Heidegger-Experten dann doch mal eine Viertelstunde nächstes Mal. Also ich finde es wichtig, dieser erweiterte Suizid unserer Generation.
Das ist Extinktionalismus. Das ist sozusagen die Verkörperung des Todes. Man sieht es ja auch an den jungen Leuten heute.
Ja.
Früher sahen junge Menschen attraktiv und lebendig aus. Heute sehen sie ja aus wie Klimaaktivisten, wie Genderisten, wie Diversitätsbeauftragte.
Ja, ich merke, wir haben noch viel zu besprechen, Matthias.
Alle, die dran geblieben sind, die kriegen jetzt auch so richtig einen Bonbon. Ah, herrlich.
Bonbon? Ja. So ein heißer Heizbonbon. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gehustet heute. Ja, nee, das machen wir nächstes Mal. Aber dann mit Heidegger und Darth Vader. Ich muss das nach vorne nochmal selber lesen, ja.
Nee, war brillant geschrieben, muss man schon sagen.
Dann war das nicht von mir.
Doch, das war eindeutig von dir.
Gut, wir sehen uns ganz, ganz zeitnah wieder und dann auch noch auf anderen Kanälen und so weiter. Das ist mir immer ein Panzerfest, weil wie hast du das vorhin genannt? Nee, etwas ist Panzerfest.
Nein, ja, die Autobahn. Ja,
okay.
Ja.
Ist hier ein Panzerfest?
Ach, die Autobahn. Darf man noch Autobahn sagen überhaupt? Ist das...
Ach, ich weiß nicht, man darf so wenig Sachen inzwischen sagen. Naja, so aufpassen. Ne?
In diesem Sinne, lass es.
Man darf nicht mal mehr sagen, dummes Gelaber einer verzogenen Tussi. Doch, darf man. Also wenn ich das jetzt nicht...
Nee, das darfst du sagen zu deiner Tochter?
Ja, aber nicht
öffentlich. Aber nicht zur Bundespräsidentin Luisa N. aus.
Ja, genau. Nicht, dass wir jetzt Ärger kriegen. Sowas haben wir eingeordnet. Nee,
das darf man nicht sagen.
Ja.
Weil die ja unter dem besonderen Schutz des Paragraphen 188 steht, als Amtsinhaberin auf kommunal globalem Niveau.
Ja. Stimmt das? Das habe ich auf meinem Zettel noch stehen hier neben. Hast du das mal ausprobiert?
Wir hören niemals auf.
Wir hören niemals auf, nee. Das muss ich nochmal ausprobieren jetzt im Abspann. Ich bin da auch wahrscheinlich, wenn wir dann das in wenigen Stunden senden. Die Behauptung steht im Raum, man kann nicht schreiben im Chat und in den Kommentaren. Corinna war eine Gruppe. Also du musst einfach zwei Vokale noch austauschen. Mhm. Also du weißt, worauf ich
hinaus. Ja. Das kann man nicht schreiben.
Angeblich wird das sofort gelöscht.
Das wohl. Ja. Aber weißt du was, ich habe jetzt ja Hoffnung, ich dachte früher mal, wenn der Atomkrieg über Europa hereinbricht,
und alle tot sind, krabbelt am Ende noch meine Schwiegermutter unten aus so einem Gebäude raus und besteigt ein Kreuzfahrtschiff und verbringt. Aber ich glaube, noch länger werden wir beide. Wir werden immer noch reden. Selbst
wenn die Welt untergeht. Wenn die letzte Kakerlake gestorben ist, dann krabbeln B&B unter einem Kreuzfahrtschiff raus. Sehr schönes Bild.
Mit all unseren Freunden in den Luxuskabinen der AIDA. Ja, und dann machen wir Karaoke,
genau.
Tanzkurs.
Kakerlaken-Karaoke mit B&B.
Ohne Kakerlaken.
Jetzt haben wir nicht mal mehr einen Abspann. So.
Nee, nicht mal das, oh Gott, das soll uns denn jetzt auch retten oder aufhalten.
Langsam ausblenden. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.